Ganz herzlichen Dank für diese ermutigenden Worte hier zu Beginn. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin, wie erwähnt wurde, aus der FEG Aarau. Durfte dort seit letztem November die Stelle antreten als Pastor. Vielleicht sagt euch der Name Armin Mauerhofer etwas. Der wurde ja pensioniert. Und ja, ich freue mich, dass wir heute diesen Kanzeltausch, ja, hier durchführen dürfen. Ich freue mich aber über diese Kanzel, die gefällt mir ganz gut. Adrian Nesch kenne ich bereits länger. Es ist ganz interessant, er kam ja nach Aarau zu einer Zeit, als wir noch gar nicht dort waren. Aber wir haben gemeinsam studiert an der STA Basel. Er war sozusagen mein älterer Student. Also zu denen schaut man ja so hoch, weil die haben die Prüfungen bereits bestanden, die so groß vor einem sind. Und jetzt wisst ihr auch etwa, wie alt ich bin, nämlich etwa 2 Jahre jünger als Adrian. Genau. Sonst gibt es gar nicht mehr viel zu mir zu sagen. Ich bin verheiratet seit 3 Jahren. Wir erwarten unser erstes Kind im Januar. Aufgewachsen bin ich im Kanton Freiburg. Meine Verwandtschaft ist aus dem Kanton Thurgau. Es gibt einen wunderbaren Dialektgemisch und deshalb spreche ich Hochdeutsch. Genau. So. Ich möchte heute Morgen eine Predigt halten zum Thema Es ist dir gesagt. Das steht so in Micha 6, Vers 8 und ich lade alle ganz herzlich ein, die eine Bibel mit zur Hand haben, diese nun aufzuschlagen in Micha 6, Vers 8. Da steht Micha 6, 8, Es ist dir gesagt, Mensch. Was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Hier spricht Gott durch den Propheten Micha zu einem Menschen. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser dir, der hier erwähnt wird? Wenn man den Kontext beachtet, so sieht man, dieser Mensch, Vers 6, ist ein Mensch, der möchte gerne sich Gott nahen. Steht da, womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Es gibt ja heute ganz viele Menschen, die sehnen sich danach, Gott nahe zu kommen. Man sehnt sich danach, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Aber wie geht das? Dieser Mensch hier hat 3 Vorschläge, die er macht. Erstens, soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Also möchte Gott ein Opfer von mir? Oder vielleicht reicht das ja gar nicht. Also zweitens, wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Eine Steigerung der Quantität, vielleicht reicht ein Opfer nicht, dann müssen es 1000 Widder sein und Unmengen an Öl. Vielleicht reicht auch das nicht. Dann soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde. Steigerung der Qualität. 1 reicht nicht, 1000 reicht nicht, was kann ich mehr geben, außer meinem eigenen Leben, was kann ich mehr geben als meinen erstgeborenen Sohn? Es ist die Ausgangsfrage dieses Menschen. Und nun antwortet dann Gott, was er uns zu sagen hat, wie wir uns ihm nahen können. Das Problem ist nämlich, dass wir Menschen grundsätzlich gar nicht zu Gott kommen können. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir Menschen durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. So steht es ja in Jesaja 59, Vers 2. Also egal, was wir tun, spenden, gut leben, man kann noch so viel Bibel lesen sogar oder beten, man kann auch nach Santiago de Compostela pilgern. Egal, was man versucht, man wird niemals sich Gott nahen können. Denn unsere Schuld trennt uns von Gott. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Das ist die Ausgangslage. Wir können uns Gott nicht nahen. Und nun kommt die wunderbarste Botschaft, die wir Menschen hören können. Nämlich das Evangelium, dass nicht wir uns Gott nahen müssen, sondern dass Gott sich uns naht. Und Gott ist uns nahe gekommen in seinem Sohn Jesus Christus. der Mensch wurde und nach einem sündlosen Leben die Sünden aller Menschen auf sich nahm. Das ist das Evangelium. Jesus Christus starb am Kreuz für meine Schuld. Römer 3, 23 ist nämlich nicht das Ende, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und dann, und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade. Das ist das Evangelium. Wir brauchen nichts zu tun, weil Gott alles für uns getan hat. Nun dürfen wir, weil Gott alles für uns getan hat, auch unsere Sünden Jesus Christus bekennen. Er vergibt sie uns. Und wir dürfen Jesus als Herrn annehmen und so erhalten wir ein neues Leben. Zu jeder Zeit war es möglich, eine Beziehung mit Gott zu haben. Heute ist das ganz einfach durch Jesus Christus. Wir müssen aber hier beachten, das ist Altes Testament. Und hier hat Gott seinem Volk auch Möglichkeiten gegeben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und er sagt hier also etwas zu einem Menschen, der hat eine Beziehung mit Gott. Steht da nämlich am Schluss, und demütig sein vor deinem Gott. Es geht also um einen Menschen, der lebt in einem Beziehungsverhältnis mit Gott. Demütig sein vor deinem Gott. Und nun sehen wir hier, wie Gott immer und immer wieder geredet hat. Es steht da nämlich, und es ist dir gesagt, Mensch. Es ist dir gesagt. Wir haben einen Gott, der spricht mit uns. In Hebräer 1, 1 bis 2 steht, dass Gott auf vielerlei Arten und Weisen mit uns gesprochen hat. Vielerlei Arten und Weisen. Mit Adam und Eva, da war er ganz unmittelbar unterwegs, in der Kühle. Kann ich mir so vorstellen, sind sie so spazieren gegangen und dann hat Gott Adam und Eva gefragt, wie geht's euch? Habt ihr auch wirklich alles? Gut, eine müßige Frage im Paradies. Aber die hatten Gemeinschaft. Und dann kam der Sündenfall und seither können wir Gott nicht mehr sehen. Und dennoch versucht Gott uns immer wieder anzusprechen. Zu einzelnen Propheten ganz direkt, dann aber vor allem mittelbar. Durch die Propheten sprach Gott zu den Menschen. Dann, Hebräer 1, 2, sagt uns, dass am Schluss Gott vor allem durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Jesus ist ja das lebendige Wort Gottes, Logos. Und dann haben wir hier noch das geschriebene Wort Gottes, die Bibel. Und dann gibt es noch das gepredigte Wort Gottes. Nach Römer 10, 17 kommt ja der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort von Christus. Also wir sehen, Gott spricht und spricht und spricht. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr das immer wieder erleben dürft. Gott spricht zu mir. Und wisst ihr, Gott spricht und spricht und spricht, nur etwas fällt mir manchmal auf. Dass manch einer im Gottesdienst wie so einen Schirm dabei hat. Den sollte man ja bei der Garderobe abgeben. Also Roland hat mich schon darauf hingewiesen, dass dort die Garderobe wäre. Aber ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Und so fällt mir manchmal auf, dass manch einer in den Gottesdienst kommt und so wie einen Regenschirm dabei hat. Und wisst ihr, Gott spricht und spricht so richtig August 2014 mäßig. Es regnet die ganze Zeit, oder? Und Gott spricht und spricht und was passiert? Es rinnt auf meinen Nachbarn. Oh, wie wunderbar diese Predigt heute war. Hoffentlich hat der gut zugehört. Oh, schade war der oder die heute Morgen nicht im Gottesdienst. Das wäre genau die richtige Predigt gewesen. Aber mal gepredigt über Hochmut. Im Anschluss hörte ich von einer Person, sie sagte zu meiner Frau, hoffentlich hat der ganz gut zugehört. Der ist so hochmütig. Und ich habe gedacht, warum kommst du wohl auf diese Idee? Ähnliche Rückmeldungen habe ich auch schon erhalten zu Predigten zum Thema Vergebung. Sagte mir mal jemand nach einem Kinderwochenabschlussgottesdienst über Josef und Vergebung, heute hast du jemanden ganz fest angesprochen. Ich habe gedacht, wunderbar. Und sie deutete auf ihren Ex-Mann, der der Tochter zuliebe auch in den Gottesdienst gekommen ist. Gedacht, du hast etwas nicht verstanden. Wisst ihr, wir haben so oft einen Regenschirm mit dabei, wenn wir in der Predigt sitzen, wenn wir Bibel lesen. Und Gott spricht und spricht und es trifft bestenfalls meinen Nachbarn. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn ihr hier seid, dass ihr, wenn ihr die Bibel lest, dass wir dann darauf hören wollen, was Gott mir sagt. Es ist dir gesagt, Mensch. Ich glaube, Gott spricht nicht zu mir, was er meinem Nachbarn direkt sagen kann. Außer es sei denn ein Wort, das ich ihm sagen soll. Dann ist es wieder etwas an mich. Ein Wort der Ermutigung oder so. Aber wenn Gott meinen Nachbarn in einer bestimmten Sache ansprechen möchte, dann macht er das direkt. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen, hören wir auf das, was Gott mir sagen möchte. Wir haben einen Gott, der spricht. Nun steht aber auch noch, es ist dir gesagt, Mensch. Und wer ein bisschen des Deutschen mächtig ist, der weiß, das ist eine Perfektform. Das ist Vergangenheit. Es ist dir gesagt. Also dasjenige, was gut ist, das ist bereits gesprochen worden. Wir haben hier einen Vers von Micha. Micha, dieser Prophet, der wirkte um das Jahr 700 vor Christus. Also etwa 700 Jahre nach Mose. Und Mose hat bereits seinem Volk, dem Volk Gottes, dem Volk Israel, auch gesagt, was Gottes Wille ist. Steht so in 5. Mose 10, Vers 12 und 13. Da steht, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir? Als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf das dir's wohlgehe. 5. Mose 10, 12 und 13. Und wenn man das vergleicht mit Micha 6, 8, dann sieht man, das ist so ähnlich. Was fordert der Herr, dein Gott, denn noch von dir? Das, was Gott uns sagt, ist nicht immer etwas Neues. Wenn ich die Bibel lese, erfahre ich nicht immer etwas Neues. Und dennoch lese ich in der Bibel. Übrigens ist das in der Beziehung mit meiner Frau genauso. Ich sage auch nicht zu ihr, du komm, also manchmal zum Spaß sage ich das schon, habe ich schon 1000 Mal gehört, was du mir sagst. Ich liebe dich oder so. Sag mal etwas Neues. Nein, es ist natürlich nur ein Scherz. Denn die schönsten Worte unseres Lebens, die kennen wir alle schon. Hat ihr lieb. Bist mein Schatz. Oder du bist mein Held. Oh, das liebe ich. Meine Frau mir sagt, du bist mein Held. Oder wenn sie mir, wisst ihr, was das schönste Kompliment immer wieder ist? Wenn sie sagt, ich höre einfach dir am liebsten zu. Oh. Ja, dann denke ich, dann mache ich es noch nicht so ganz schlecht. Meine Frau immer, manchmal muss sie Predigten 4-mal hören von mir, die gleiche. Ja, heute ist sie jetzt nicht dabei, aber sie kennt sie schon. Wisst ihr, wir Menschen, die Worte, die wir gerne hören, die kennen wir doch alle schon. Aber wir müssen immer und immer wieder das Gleiche hören, weil wir sind so vergesslich. Das ist ja der größte Fehler des Mannes. Wenn er bei der Hochzeit sagt, ich liebe dich, dann denkt ein Mann ein Wort. Ja, wir sind so vergesslich. Die schönsten Worte müssen wir immer wieder hören. Und wisst ihr, das, was für unser Leben am wichtigsten ist, was Gott uns sagen möchte, brauchen wir immer wieder zu hören. Morgen sind wir wieder ganz normal im Alltag drin und schon haben wir wieder vergessen, vielleicht, dass ich wertvoll bin, ohne etwas zu leisten. Dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Oder dann kommt mir da so ein Mitarbeiter etwas mühsam, habe ich wieder vergessen, dass man ja demütig sein soll. Habe ich wieder vergessen, dass man auch vergeben soll. Die einfachsten Dinge für unseren Verstand sind manchmal die schwierigsten Dinge in unserem Leben umzusetzen. Deshalb brauchen wir es immer wieder, dass uns das Gleiche gesagt wird. Es ist dir gesagt. Manchmal aber kann es geschehen, dass wir so im Gottesdienst sitzen oder in der Bibel lesen, dann haben wir das Gefühl, schon wieder das gleiche Thema. Letztlich sagte jemand unserer Gemeinde, die letzten 56 Mal gefühlt haben wir immer nur das Thema Vergebung und du sollst vergeben gehört. Es mag sein, dass das immer mal wieder vorkommt, heute übrigens auch. Aber es kann sein, dass wenn jemand immer und immer das Gleiche hört, dass das Genau das ist, was Gott mir sagen möchte. Ich glaube, Gott spricht so lange das Gleiche zu uns, bis wir gehört haben. Jetzt die Mütter unter uns, die wissen, Kinder, die können gut hören. Und man sagt dann trotzdem, er hat, oder sie hat nicht gelöst. Obwohl, irgendwie gehört und doch nicht gehört. So, ich nenne das den göschenen Airolo-Effekt, so innen raus. Und das ist nicht das, was die Bibel mit Hören meint. Die Bibel meint mit Hören, Horchen, gleich Gehorchen. Und wenn Gott zu uns spricht, haben wir erst dann gehört, wenn wir es auch umsetzen. Vielleicht gibt es ein Thema, was immer wieder euch bewusst wird. In jedem Gottesdienst immer das Gleiche. Vielleicht ist das gerade das, was Gott dir ganz persönlich sagen möchte. Wisst ihr, nicht jeder hört das Gleiche. Und ich glaube zutiefst daran, dass der Heilige Geist, der bei der Bekehrung in unser Leben getreten ist, dass dieser Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt und deshalb ganz persönlich jedem Einzelnen das zuspricht, was er nötig hat. Das ist mein tiefer Glaube. Es ist dir gesagt, Mensch. Nämlich, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Also dasjenige, was Gott zu uns sagt, ist gut. Gut für Gott und er möchte das von uns. Interessant ist aber, dass all das, was für Gott gut ist, immer auch für uns Menschen gut ist. Manchmal begegnen mir gläubige Menschen, vorwiegend Jugendliche, vielleicht nicht nur, die sagen mir, weißt du, das Gläubigsein, das ist so mühsam. Ich muss all das tun, was ich nicht will, und ich darf alles das nicht, was ich will. Da gibt es so viele Gebote, habe doch keine Lust. Und dann darf ich so vieles nicht, und ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss den Gottesdienst besuchen, ich muss mitarbeiten, ich muss so viel. Och, Glaube ist so anstrengend und macht so keinen Spaß. Gottes Gesetze sind doch alle veraltet, langweilig und schränken mich ein. Nun, was steht da? Was gut ist. Das, was Gott von uns möchte, ist gut für uns. Was steht in 5. Mose 10, Vers 13 am Schluss? Auf dass dir's wohlgehe. Man könnte auch übersetzen mit Erfolg. Darf man ja unter Christen fast nicht sagen, oder? Aber das steht wirklich in der Bibel, wirklich, dass du Erfolg hast im Leben. Wenn wir uns an das halten, was Gott von uns möchte, haben wir Erfolg. Klar, man müsste jetzt da noch ein paar Worte dazu sagen, dass dieser Erfolg nicht unbedingt darin immer besteht, dass man nur gesund ist und reich wird. Aber das wisst ihr ja, denke ich. Aber dass unser Leben gelingt, das ist damit gemeint. Was Gott von uns möchte, ist gut. Jedes Gebot in der Bibel macht Sinn. Das ist meine Überzeugung. Mit 14 Jahren durfte ich mein Leben ganz Jesus Christus zur Verfügung stellen. War in einem Sommerlager, kam dann nach Hause und etwas war mir dann auch klar. Zu viel Alkohol in meinem Leben geht nicht. War damals 14, klar, bis 16 ist das sowieso noch ein Tabu. Und dann haben wir so auf dem Pausenplatz über Alkohol gesprochen, Ausgang und so. Und dann sage ich so zu meinen Freunden, ich werde in meinem Leben bestimmt nie besoffen sein. Oder typisch Teenager, mal ein bisschen Drischi essen. Und so, das haben die nicht lange auf sich sitzen lassen und haben mir eine Wette angeboten. 100 Franken muss ich ihnen je, 3 waren es, bezahlen, wenn ich mal eben zu bin. Und bis heute musste ich diesen Betrag nicht bezahlen. Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, es fiel mir in diesem Punkt gar nicht schwer. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist im Rückblick. Viele Jahre später habe ich jetzt etwas verpasst. Die meisten meiner gleichaltrigen Freunde sind jetzt so durch die schlimmste Zeit des Ausgangs hindurch. Ja, habe ich da etwas verpasst? Große Frage. Ich persönlich glaube nicht. Vielmehr glaube ich, dass ich Freiheit, Erfüllung, auch gerade im Punkt des Alkohols habe, bis heute. Und ich glaube, das können wir auf jedes Gebot übertragen. Ich weiß nicht, welcher Punkt es in deinem Leben ist, wo du manchmal das Gefühl hattest oder hast, da verpasse ich etwas. Die Welt verspricht mir so vieles und ich darf nicht danach leben. Wir leben in einer Welt, die so viel verspricht und so wenig davon hält. Wir haben unzählige Möglichkeiten, mehr als jede Generation vor uns. Denn wir können jederzeit auf alles Wissen, was irgendwie vorhanden ist, zurückgreifen. Von jedem Ort der Welt, Wikipedia, oder? Wir können alles jederzeit fast tun. Und dennoch sagt man über diese Zeit, dass wir im Zeitalter der Süchte leben. Handysucht, Gamesucht, Alkoholsucht, Nikotin. Oh, es gibt keinen Bereich wohl, der nicht als Sucht in einer Sucht enden kann. Warum? Weil wir Menschen suchen Erfüllung neben dem, was Gott von uns möchte und merken irgendwann einmal, das kann mich letztlich auch nicht erfüllen. Deshalb, was Gott von uns möchte, ist gut. Und jetzt ganz praktisch noch, drei Dinge, die Gott von uns möchte. Manch einer sagt mir ja immer mal wieder, was ist eigentlich Gottes Wille? Was ist Gottes Wille? Hier steht Gottes Wille. Nämlich, was Gott will, erstens, dass wir sein Wort halten. Gottes Wort halten. Oder wörtlich Recht tun. Und Luther übersetzt hier mit Gottes Wort halten. Also wir sehen, das ist schon mal ein Zusammenhang. Wer das Rechte tun will, muss sich an dieses Wort halten. Was aber ist denn dieses Recht? Das Recht, das hier gemeint ist, das sind die 10 Gebote zunächst einmal. Die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, sollst nicht fluchen, du sollst nicht Ehe brechen. Wisst ihr, das kann uns vielleicht einschränken, aber wir alle lieben es, wenn unsere Mitmenschen so leben, wenn sie uns nicht anlügen oder so. Das tut uns so gut, wenn der andere sich daran hält. Und genau das möchte Gott von uns, dass wir uns daran halten. Letztlich aber nicht nur die 10 Gebote, sondern eigentlich alles, was in dieser Bibel steht. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 ist alles Wort Gottes. Das sind 929 Kapitel im Alten Testament, 260 Kapitel im Neuen Testament, 1189 Kapitel Gottes Wort. Daran sollen wir uns halten. Und zwar an jedes noch so kleine, uns vielleicht unsympathische Gebötlein. Und ich spreche jetzt nicht auf die komischen Gebote im 3. Mosebuch an. Ich glaube, die gelten auch. Aber weil Jesus Christus für uns starb, hat er sie erfüllt. Gewisse Reinigungsgesetze. Aber alles, was in diesem Wort drinsteht, ist Wort Gottes. Nun, da erscheint uns so manches, was uns vielleicht nicht so sympathisch ist. Da dieser blutrünstige Gott im Alten Testament, dann hat da auch noch Paulus gewisse Dinge vielleicht geschrieben, die mir nicht so passen oder so. Alles ist Wort Gottes. Mark Twain hat mal gesagt, oder soll mal gesagt haben, mir machen in der Bibel nicht die Stellen Mühe, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Ich glaube, das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Luther hatte ja auch so Mühe mit gewissen Stellen. Und dann hat er gesagt, dann ziehe ich meinen Hut und gehe weiter, wenn ich etwas nicht verstehe. Habe ich mitgenommen. Es gibt manchmal Dinge in der Bibel, die verstehe ich nicht oder noch nicht. Dann lese ich weiter. Denn das, was Gott von mir will, ist zunächst mal sehr verständlich und einfach. Aber nicht einfach umzusetzen. Das ist das Problem. Nun, wenn ich sage, dass jedes Gebot in der Bibel Sinn macht und wir uns an alles halten sollen, dann sage ich damit natürlich nicht, dass ich auch immer gerade den Sinn verstehe. Ich glaube auch, das Volk Israel hat nicht immer alles verstanden früher. Und heute wissen wir, die Reinigungsgesetze, die waren doch sinnvoll, Hygiene und so. Ich glaube, wir verstehen nicht immer, warum Gott etwas will, weil wir sind nur Menschen und Gott ist Gott. Aber wir sollen uns an sein Wort halten. Das Zweite, was hier steht, ist und Liebe üben. Liebe üben. Wer versteht das so richtig gut? Also, ist ganz schwierig zu übersetzen, nämlich dieser Begriff Liebe, Chesed. Man kann ihn übersetzen mit Bundestreue, mit Bundesliebe. Wir sehen, Liebe, Treue, das gehört irgendwie zusammen. Wer liebt, ist treu. Wer treu ist, liebt. In diesem Zusammenhang kann man auch die Aussage von Jesus verstehen. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Liebe und Treue gehört zusammen. Und dieses Wort Liebe oder eben Treue erscheint in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, Eltern und Kindern, Volk und König, Es erscheint überall dort, wo ein Beziehungsverhältnis vorhanden ist. Liebe. Also wir sollen jedermann und auch Gott gegenüber Liebe zeigen. Nun, über Liebe lässt sich ja einfach sprechen heute. Ich hatte vor einigen Wochen eine Trauung, da habe ich gesagt, Liebe ist so etwas wichtig. Da hat mir niemand widersprochen, bin ich überzeugt. Liebe ist das Wichtigste. Liebe ist das, was zählt, oder? Und Liebe dem anderen zu erweisen, ist auch gar nicht so schwierig. Solange der andere mich auch liebt, fällt mir das gar nicht schwer. Oder wenn der andere mich liebt. Aber was ist mit denjenigen Personen, die mir nicht so sympathisch sind? Also gibt es die hier in der Gemeinde? Ich weiß es nicht. Also bei uns in Aarau, ja, also wir sind nicht ein Fußballclub, wo jeder Interesse an Fußball hat. Da gibt es manche Menschen, die sind mir nicht gleich sympathisch. Also ich, ja. Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Oder dann gibt es die Menschen, die haben so eine komische Einstellung in ihrem Leben, politisch gesehen. Die sind statt rechts links oder statt links total rechts oder statt konservativ liberal oder statt liberal konservativ auf jeden Fall total daneben. Vielleicht gibt es die auch, oder? Und dann gibt es noch das Theologische. Es gibt Menschen, die haben so eine komische Theologie. Hat mir letztlich jemand gesagt über einen Nachbarnpastor, das ist ein Irrlehrer. Habe ich ihm gesagt, das würde er über deine Theologie auch sagen. Wisst ihr, manchmal sind wir so unterschiedlich und haben auch so unterschiedliche Sichtweisen. Aber wie sieht es dann aus mit dem Liebeüben? Oder wenn mich jemand verletzt, vielleicht eine negative Kritik mitgibt, wie letztlich mal geschehen ist am Ausgang, heute konnte ich gar nichts von deiner Predigt mitnehmen. Doch, sehr ermutigend. Man versucht dann, Person und Sache zu trennen, oder? Das muss man ja, hat man so gelernt. Aber in einer Predigt gebe ich mich wirklich mit der ganzen Person hinein. Ich glaube, wer hier Musik macht, macht das mit ganzem Herzen. Und wenn man dann kritisiert wird, ist es sehr schwierig, Person und Sache zu trennen. Und dann heißt es aber trotzdem Liebe üben. Vor einigen Jahren bin ich über einen Satz von C.S. Lewis gestolpert. Der beschäftigt mich bis heute. Der hat natürlich auf Englisch geschrieben, ich übersetze es auf Deutsch. Verschwende keine Zeit damit zu überlegen, ob du deinen Nächsten liebst. Tue so, als würdest du ihn lieben. Sobald wir das tun, entdecken wir eines der großartigen Geheimnisse. Wenn du dich so verhältst, als würdest du ihn lieben, wirst du ihn in Kürze lieb bekommen. Kurz, überlege dir nicht, ob du jemanden liebst, tue einfach so. Und dann wirst du schon auch Liebe erhalten. Ich habe das vor 5 Jahren das erste Mal gepredigt. Dann kamen junge Frauen auf mich zu und sagten, Matthias, das ist Heuchelei. Muss ich unterdessen sagen, das stimmt, ja, das ist Heuchelei. Aber wir haben ja ein großes Problem in diesem Punkt. Wir haben manchmal das Gefühl, Liebe ist unmöglich. Da hat mich jemand verletzt, da ist jemand so ganz anders. Machen wir es ganz praktisch. Ich weiß, oder ich denke, jeder von uns, wenn ich Stichwort Liebe, Stichwort Vergebung, Stichwort unsympathische Person in den Raum werfe, kommt meistens irgendjemand oder so ein paar einem so durch den Kopf. So, unser Gefühl also sagt uns zu diesen Menschen, Liebe ist nicht möglich. Und dann lese ich in der Bibel, Liebe üben, und ich kann das noch ein bisschen weiter ausführen, man muss diese Liebe biblisch gesehen auch in Tat umsetzen. Wer nur sagt, ich liebe dich, der liebt nicht wirklich. Also wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, gehe trotzdem fremd, dann zweifelt sie bestimmt an meiner Liebe. Wenn ich mich nicht an Abmachungen halte, nein, Liebe zeigt sich in Taten. Nun, Gefühl geht nicht. Bibel, du sollst. Riesige Spannung. Was machen wir jetzt? Klar, man kann sagen, ich bete, dass das Gefühl sich verändert. Gute Idee, kann funktionieren. Man kann auch sagen, ja, ich warte halt ein bisschen noch, das verändert sich vielleicht von selbst. Mittelmäßige Idee, kann auch geschehen, muss auch nicht. Oder man sagt, ich bete dafür, dass ich Liebe erweisen kann und dass dieser Tat auch Gefühle nachfolgen. Wisst ihr, Gefühle sind wichtig. Aber Liebe zeigt sich zunächst in der Tat, in der Entscheidung und dann auch in Gefühlen. Damit sage ich nicht, man soll Gras über eine Sache wachsen lassen, wo Verletzungen geschehen sind, wo Schuld geschehen ist. Darum geht es nicht. Das ist nicht Liebe, wenn man Gras darüber wachsen lässt. Da geht es vielleicht auch mal darum, in Liebe den anderen hinzuweisen, du hast mich verletzt oder es tut mir leid. Das sind ja die schwierigsten Wörter der Welt. Es tut mir leid. Ist das einfacher gesagt als getan? Ja, ganz klar. Aber es ist auch einfacher gesagt, dass man dieses Wort, sich an dieses Wort halten soll, als getan. Es ist gar nicht so einfach. Aber es geht ja noch weiter hier. Zum Schluss steht noch, und demütig sein vor deinem Gott. Demut. Demut meint nicht, ich bin so schlecht, ich bin so dumm, ich kann nichts. Das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist vielmehr eine Lästerung oder eine Beleidigung dessen, der uns geschaffen hat. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut meint aber ein Bekenntnis zur eigenen Niedrigkeit. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Ich gebe offen zu, ich neige zu Hochmut. Und ich würde behaupten, die meisten von uns. Bei den einen zeigt sich das eher wie bei mir, Hochmut im Sinne von Stolz. Andere ist es vielleicht eher Selbstmitleid. Ach, ich leide so viel, ich brauche Bewunderung, weil ich so viel leide. Auch das ist eine ganz diffuse Art von Stolz. Ich neige dazu. Mir hat dieser Satz aus dem Korintherbrief, was hast du, das du nicht empfangen hast, sehr geholfen. Was habe ich? Jegliche Begabungen, alles, was ich kann und bin, wurde mir geschenkt. Gott hat mich geschaffen. Niemand von uns hat mal entschieden, ich will leben und ich schaffe mich mal so, wie ich bin. Auch bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Wer hat das selbst gemacht? Niemand. Jesus ist für uns gestorben, nicht wir können uns Gott nahen. Und dann wurde uns der Heilige Geist geschenkt. Dazu konnten wir auch nichts beitragen. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und deshalb möchte ich uns alle ermutigen, dass wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Weiß nicht, ob das in dieser Gemeinde hier ein Problem ist. Aber bei uns ist das ein Problem. Ein Beispiel, vor einigen Wochen, es sind jetzt glaube ich 3 Wochen, hatten wir einen Familiengottesdienst. Es war drückend heiß bei uns im Gebäude und wir haben so den Brauch, dass wir die Fenster öffnen, bei euch sind sie jetzt auch offen, und dann vor der Predigt wieder schließen. Ich habe nicht daran gedacht, das noch zu erinnern. Und dann höre ich, wie eine Frau sagt, bei Matthias gehe ich in den nächsten Wochen nicht mehr in den Gottesdienst. Die Fenster waren offen und es hat mir so an den Hals oder wo auch immer angezogen. Ich gedacht, ja, ich habe es vergessen, aber 200 Menschen waren vielleicht froh darum. Wie wichtig nehmen wir uns doch? Ich habe das dann jemandem erzählt und er hat gesagt, wir haben einfach zu wenig Verfolgung. Und ich glaube, das stimmt. Wisst ihr, zurzeit werden Menschen abgeschlachtet um des Glaubens willen. Da geht es nicht darum, ob das Fenster offen ist oder nicht. Moment, versammeln sich Menschen, Gläubige, in einem Raum, bei dem hat es nicht mal Fenster. Und wir in der Schweiz, uns geht es so gut, da können wir noch sagen, ich komme nur noch in den Gottesdienst, wenn die Fenster zu oder offen sind. Wir nehmen uns so wichtig. Demütig sein vor deinem Gott. Gott hat uns so vieles geschenkt. Zusammenfassend sehen wir hier in diesem Text, es ist dir gesagt, Gott spricht zu uns. Zu jedem von uns. Das Problem ist nur, dass wir oftmals den Regenschirm dabei haben. Und dann spricht Gott und es trifft meinen Nachbarn. Ich möchte uns alle ermutigen, den Regenschirm zu schließen, wegzustellen und zuzuhören. Und dasjenige, was Gott zu uns spricht, ist nicht immer etwas Neues. Hören wir und gehorchen wir. Aber das, was Gott uns sagt, ist immer etwas Wunderbares für unser Leben. Es ist gut. Es lohnt sich. Und das, was Gott von uns will, ist eben, dass wir sein Wort halten, dass wir Liebe üben, gerade auch mit solchen, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind, und dass wir im Ganzen demütig sind. Gott muss mir helfen. Jesus muss mir helfen, dieses Wort zu halten. Jesus muss mir helfen, Liebe dem Nächsten zu zeigen. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche sogar seine Hilfe, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Demütig sein. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du alles für uns getan hast. Wir dürfen uns dir nahen. Vielen Dank für diese Errettung und dass du auch zu uns sprichst. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, dass wir das, was du heute Morgen zu uns sagst, sei es in der Predigt, in jeglichen Worten, die wir hören, dass wir das auch umsetzen wollen. Und vielen Dank, dass du uns auch dabei hilfst. Wir dürfen demütig sein, weil du in uns lebst. Und hilf uns deshalb, dein Wort zu halten, Liebe zu üben und auch demütig zu sein und selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Amen.